ARD. Ecke, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und besser, von diesem Podcast natürlich, aber auch von gemeinsamen Nachmittagen im Garten oder von Konzertausflügen. Also ich habe dich tatsächlich schon in einigen Gemütslagen auch erlebt, aber so aufgewühlt und so mitgenommen, wie du bist, wenn du dich an den 31. Januar 2017 erinnerst, so kenne ich dich sonst nie, also tatsächlich wirklich nie. Und über eben diesen Tag sprechen wir heute. Es geht um ein Verbrechen, das direkt im Gerichtssaal passiert ist, ein versuchter Mord, bei dem du als Gerichtsreporterin nur wenige Zentimeter entfernt gesessen und alles hautnah miterlebt hast.
Ja, dieser Fall, der ist schon 8 Jahre her, aber er berührt mich tatsächlich immer noch sehr, also wenn ich da nur dran denke. Und er hat vor allem auch meinen Blick auf Zeuginnen und Zeugen sehr verändert, vor allem auf die Opfer von Verbrechen. Also ich habe heute wirklich einen allerhöchsten Respekt vor Menschen, die vor Gericht aussagen müssen, weil ich jetzt weiß, was ihnen da abverlangt wird.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und sitze bei allen spannenden Prozessen hinten mit im Saal.
Ich bin Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und diesen Podcast, den hört ihr immer 2 Wochen früher in der ARD-Audiothek, wo ihr ihn am besten gleich abonniert. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und in unserem heutigen Fall starten wir mal nicht in einem dunklen Wohnzimmer oder einer düsteren Waldecke, einem Parkplatz oder Zahnarztstuhl. Nee, unser heutiger Fall beginnt direkt im Gerichtssaal. Und zwar nicht im 237, sondern du nimmst uns heute mit in den Saal 183. Auch der ist im Hamburger Landgericht, auch der ist im Strafjustizgebäude.
Dieser Saal 183 ist ein eher kleiner, ein, ich würde sagen, ganz normaler Verhandlungssaal im Erdgeschoss. Also nicht so ein hochgesicherter Saal wie der 237. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sitzen hier nicht hinter einer Trennscheibe, sondern sie sitzen nur hinter so einer flachen Holzbalustrade.
Ein Detail, was gleich noch sehr wichtig wird.
Es ist Dienstag, der 31. Januar 2017, morgens um 10 Uhr. In Saal 183 ging es an diesem Tag um Körperverletzung, Bedrohung, Wohnungseinbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Ganze war eine Berufungsverhandlung, das heißt, der Angeklagte, der war wegen dieser Taten schon verurteilt. Er hatte schon eine Gefängnisstrafe bekommen von 1 Jahr und 4 Monaten. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft aber Rechtsmittel eingelegt. Sie wollte nämlich eine höhere Strafe erreichen und deswegen saßen wir hier. Der Angeklagte, der hieß Chris, er war 39 Jahre alt, er hat mal Maurer gelernt, hat aber schon lange nicht mehr gearbeitet. Er hat eine lange Drogenvergangenheit und die vergangenen Jahre hat er auch weitgehend in der Drogenszene verbracht.
Und nicht nur da, er hat auch 12 Jahre im Knast verbracht. Und das nicht etwa, weil er gedealt hätte, nee, weil er einen Menschen umgebracht hat. Chris hat den neuen Partner seiner Ex-Freundin ermordet, also ein tödliches Eifersuchtsdrama. Und auch bei der Geschichte, für die er jetzt wieder vor Gericht sitzt, geht es erstens um eine Frau und zweitens wieder um eine wirklich brutale Geschichte.
Ja, von vorne. Im Dezember 2015, da griff er seine Freundin Marina an und er bedrohte sie. Das Ganze war am Holstenplatz in Hamburg in Altona.
Und der Holstenplatz, das ist schon echt eine ganz schön unangenehme Ecke in Hamburg geworden. Also auf der einen Seite ist da die Neue Flora, ziemlich großes Konzerthaus, in dem so Musicals wie Das Phantom der Oper, Aladdin, Tarzan, also so richtig große Produktionen aufgeführt werden. Und auf der anderen Seite, und zwar wörtlich auf der anderen Straßenseite, da liegt der S-Bahnhof Holstenstraße. Und der hat sich echt zu sowas wie einem Drogen-Hotspot der Stadt entwickelt. Spätabends würde ich da tatsächlich nicht mehr so furchtbar gerne alleine lang gehen. Und wir reden jetzt nicht von ein bisschen Haschdealern oder Koksdealern oder so. Da geht es um krasse Drogen. Da geht es um Crack, da geht es um Fentanyl. Da wird wirklich hartes Zeug konsumiert und das auch manchmal offen konsumiert. Also das kann man schon erleben, dass da große Gruppen zusammensitzen und offen Drogen konsumieren. Man sieht auch immer mal Polizeipräsenz natürlich. Aber das Thema Drogen, das bleibt da in jedem Fall krass.
Chris war 2015 erst wenige Monate aus dem Gefängnis raus. Er war da auch direkt in diese Drogenszene wieder zurückgekehrt. Und genau da hat er dann auch Marina kennengelernt, seine Freundin. Die beiden, die waren eine Zeit lang zusammen, aber nur relativ kurz. Dann hat sie sich wieder von ihm getrennt. Chris, der wollte das aber nicht hinnehmen. Wenige Tage später, das war am 20. Dezember 2015, hat er dann Marina an der Holstenstraße abgepasst. Er hat ihr da direkt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hat sie angebrüllt. Willst du, dass ich wieder durchdrehe? Du weißt, warum ich im Knast war.
Also Marina kannte ihn zwar nicht lange, wusste aber, auf was für einen Mann sie sich eingelassen hat. Damit spielte er direkt darauf an, Achtung, ich bin in der Lage, Menschen zu töten. Was für eine massive Bedrohung.
Ja, und dabei beließ er es nicht mal. Marina, die wohnte in Billstedt, das ist im Osten der Stadt. Und nach diesem Ausraster da am Holzenplatz ist Chris direkt zu ihrer Wohnung nach Billstedt gefahren. Er hat dann da die Tür aufgebrochen und alles verwüstet. Er demolierte die Möbel, klaute ihr bei der Gelegenheit noch ihren Schmuck und Küchenmesser. Und als er da noch rumwütete, da kam Marina gerade nach Hause, glücklicherweise, kann man sagen, in Begleitung eines Bekannten. Sie hat dann von außen den Krach gehört, wusste also, dass jemand in der Wohnung ist und hat dann da direkt die Polizei alarmiert. Und als dann Polizistinnen und Polizisten kamen, ließ Chris sich von denen aber auch nicht stoppen. Er ist dann aus der Wohnung rausgerannt und in diesem Haus das Treppenhaus ganz hoch bis in den 7. Stock. Da hat er sich in irgendeine Nische gedrückt und ein Messer dann so vor sich gehalten, um die Polizisten auf Abstand zu halten. Ein Polizist, der hat ihm dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, aber das schien er nicht mal mehr zu spüren. Also die Polizisten riefen ihm dann zu, er soll das Messer fallen lassen, aber er rief dann nur zurück, er schießt mich doch. Und dann fielen auch tatsächlich Schüsse. Ein Polizist hat ihm dann nämlich zweimal ins Bein geschossen. Die Kugeln haben Chris Schienbein durchschossen. Und trotzdem, noch am Boden liegend, hat er sich wirklich mit aller Kraft gegen seine Festnahme gewehrt. Die Polizisten konnten ihn dann irgendwann überwältigen mit größter Mühe. Er kam dann erst ins Krankenhaus, eben wegen dieser Verletzung am Bein, dann ins Untersuchungsgefängnis. Und dann wurde er vom Amtsgericht St. Georg verurteilt, eben zu diesem Jahr, einem Jahr und 4 Monaten Freiheitsstrafe. Das Ganze war im Juni 2016.
Und an dieser Stelle hätte die Geschichte eigentlich schon zu Ende sein können. Aber wir wissen, die Staatsanwaltschaft wollte Chris' Strafe verlängern. Er hat also jetzt dann noch eine Berufungsverhandlung vor sich.
Ja, und bis dahin, bis es losgeht mit der Berufungsverhandlung, passiert auch noch einiges. Es ist nämlich so, dass Chris Marina aus dem Knast heraus immer noch Briefe geschrieben hat, und zwar ständig, alle 2 Tage. In einem ersten Brief hat er sich wohl bei ihr entschuldigt. Es hieß dann, sie habe ihm daraufhin verziehen, wie auch immer das jetzt vonstatten gegangen sein soll. Er hat ihr aber ständig weitergeschrieben, und zwar offenbar in wirklich bedrohlichem Ton.
Ja, läuft ja super. Jetzt ist er schon mal hinter Schloss und Riegel und hört trotzdem nicht auf. Aber wie ist denn das? Kann man aus dem Knast raus solche Briefe schreiben? Gibt es da nicht irgendjemand, der nochmal drüber guckt und sagt, geht, geht nicht?
Also Briefe, die können im Knast schon mitgelesen werden von den Justizbeamten. Und ich glaube, wenn es offene Morddrohungen wären, dann wären die auch nicht an Marina weitergeleitet worden. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Diese Briefe, die sind aber durch die Kontrolle gekommen, die wurden nicht beanstandet. Also offenbar waren es eher subtilere Drohungen. Aber Marina, die hatte natürlich trotzdem wirklich Angst vor Chris, ne? Also obwohl er im Gefängnis saß. Sie hatte vor allem auch große Angst davor, ihm im Prozess dann begegnen zu müssen. Zu dieser ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht, wo er dann verurteilt worden war, da war sie deshalb gar nicht erst hingekommen. Nun aber am Dienstag, dem 31. Januar 2017, startete eben der Berufungsprozess. Das Ganze, wir haben es gesagt, im Saal 183 im Erdgeschoss des Strafjustizgebäudes.
Also ich habe jetzt so einen Typ Mensch vor Augen, natürlich fürchterlich aggressiv und unsympathisch, klar. Und so rein optisch, breitschultrig, vielleicht ein bisschen grobschlächtig, kurze Haare, so in etwa.
Auf den ersten Blick war Chris eigentlich nicht so sehr auffällig. Also er ist schon wirklich groß und muskulös. Viele Gefangene verbringen ihre Zeit im Gefängnis ja mit Krafttraining, ne? Da haben sie dann noch was zu tun. Danach sah er schon auch aus, aber der war jetzt auch nicht so ein Muskelpaket oder so. Also er ist groß, er ist blond, eher ja, schmales Gesicht, aber wirklich sehr stechende Augen.
Hat er draußen eigentlich noch Freunde? Weißt du das? Saßen da irgendwelche Bekannten von ihm im Zuschauerraum, um ihm beizustehen?
Er hatte 2 Brüder und die saßen auch mit im Saal, ja. Dass es seine Brüder waren, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch nicht. Das habe ich erst später erfahren. Ich habe die am Anfang, als der Prozess losging, aber schon recht bewusst registriert, muss ich sagen. Weil ich schon saß, als sie reinkamen und die Dinge gingen so sehr dicht an mir vorbei. Mir war das irgendwie so zu nah für einen kleinen Moment. Deswegen habe ich die sehr bewusst wahrgenommen. Dann haben sie sich aber im Grunde ans ganz andere Ende der Zuschauerbank gesetzt. Also die saßen dann ganz links im Saal. Ich saß ganz rechts, direkt neben der Tür. Und ansonsten war zu dem Zeitpunkt nur noch ein älterer Mann da mit im Saal. Den kenne ich. Das ist so ein Gerichtsrentner, der regelmäßig dahin kommt, um sich Prozesse anzugucken. Und er saß im Grunde zwischen mir und den Männern, von denen ich dann später erfahren habe, dass sie die Brüder von Chris waren. Als alle da saßen, begann dann die Verhandlung. Der Staatsanwalt, der begründete erstmal seine Berufung, also warum er eine höhere Strafe für Chris haben wollte. Er sagte, naja, Chris ist ja nun ganz erheblich vorbestraft und auch überhaupt nicht geständig und einsichtig. Dann sprach er auch diese bedrohlichen Briefe an, die Chris Marina immer noch aus der Haft geschrieben hat. An der Stelle schaltete sich dann die Nebenklageanwältin von Marina auch mal kurz ein. Sie sagte, meine Mandantin, also Marina, die hat Chris ja verziehen und sie habe gesagt, wenn dann Schluss und Ruhe ist, ist gut, dann ist die Sache für mich auch wirklich abgeschlossen. Ja, und jetzt war sie aber trotzdem dieser permanenten Bedrohung ausgesetzt. Der Anwalt von Chris, der erwiderte darauf, die Briefe seien vielleicht nicht in schöner Sprache geschrieben, okay, aber sie würden ja nicht beanstandet werden, sie würden Liebeskummer ausdrücken. Daraufhin der Staatsanwalt dann aber wörtlich, diese Beziehung, die enthält das Potenzial, dass man möglicherweise mit dem Leben nicht davonkommt.
Und dann kam Marina als Zeugin in den Saal.
Vorher muss man eins kurz wissen. Die meisten Gerichtssäle, die haben zwei Eingänge. Einen in den Verhandlungsbereich vorne und einen zweiten in den Zuschauerraum. Und hier in diesem Saal 183, da war es auch so. Als Marina reingerufen wurde, da gingen zeitgleich beide Türen auf. Sie kam vorne rein in den Prozesssaal und hinter mir im Zuschauerraum ging die Tür auch auf und da kam ein sehr großer, sehr kräftiger Typ rein. Er war offensichtlich zusammen mit Marina gekommen. Das war ein Bekannter von ihr.
Fällt mir regelrecht ein Stein vom Herzen. Ich meine, was für ein Glück. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie gar keine Lust hatte, da alleine hinzugehen. Wahrscheinlich hätte sie sich auch gar nicht getraut.
Sie hatte wirklich Angst, ja. Dieser Freund, der hat sich direkt neben mich gesetzt. Ich fand ihn als Typ erstmal komplett unsympathisch, aber im Nachhinein kann ich sagen, war ich wirklich wahnsinnig froh, dass er da war.
Und wahrscheinlich auch wahnsinnig froh, dass er so groß war.
Und so kräftig, ja. Er also neben mir und Marina, die hat sich vorne auf den Zeugenstuhl gesetzt, der war direkt vor der Richterbank. Chris und sein Anwalt, ich muss das mal kurz beschreiben, wer wo gesessen hat, das ist relativ wichtig. Chris und sein Anwalt, die saßen neben der Tür, also rechts von Marina und auch von mir aus gesehen saßen die rechts. Er konnte sie, Marina, direkt anschauen. Sie hat aber zu den Richtern hochgeguckt und konnte ihn nicht sehen, höchstens vielleicht so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Marina, die war da 25 Jahre alt. Eine zierliche Frau, lange, leicht rötliche Haare. Sie sollte dann da erstmal erzählen, was damals am Holzenplatz passiert ist. Und sie hat das dann auch getan. Und dabei hat sie die ganze Zeit so sehr nervös mit dem Bein hin und her gewackelt und hat mit einer wirklich ganz leisen, nahezu piepsigen Stimme gesprochen. Auf einmal sprang Chris über den Tisch, der vor ihm stand. Er hechtete in einem Satz rüber. Man hört das ja oft von Menschen, die was Schlimmes, wie zum Beispiel einen Unfall erleben, ne? Dass sie danach sagen, das Ganze, das lief wie in Zeitlupe vor mir ab. Und ich habe das immer für so eine Floskel gehalten. Aber da war es für mich wirklich genau so. Also das Ganze, das dauerte bestimmt nur 2 Sekunden. Aber ich sehe diesen Sprung über den Tisch jetzt noch vor mir. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich in dem Moment sogar noch dachte, hä, was macht er da? Der darf doch nicht einfach durch den Saal turnen, wie er will. Ich hatte das noch nicht zu Ende gedacht, da war Chris bei Marina. Er hat sie von hinten gepackt, er hat den rechten Arm fest um ihren Hals gedrückt und sie darin dann hochgezogen. Und mit dem Arm hat er sie dann gewürgt. Marina, die schrie. Und wir Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind in dem Moment irgendwie erst aufgewacht. Es hat so lange gedauert, bis wir realisiert haben, was da gerade vor unseren Augen passiert. Als erstes ist dann der Bekannte von Marina neben mir aufgesprungen, ein Schrank von einem Mann, wir haben es gerade schon gesagt. Und der ging sofort auf Chris los. Und auch der Staatsanwalt ist aufgesprungen zu ihm hin, er ist eher ein kleiner Mann. Und auch die beiden Brüder von Chris von der Zuschauerbank, die sind auch rübergesprungen über die Balustrade und zack, waren auch bei Chris. Die haben dann alle an Chris gezerrt, haben an seinen Armen gezerrt, um ihn irgendwie von Marina wegzubekommen. Eine Zeit lang war dann da so ein totales Gerangel und irgendwann haben sie es dann aber geschafft. Die Männer, die hielten Chris fest und haben wirklich verzweifelt versucht, den irgendwie zu bändigen. Und er hat sich mit aller Kraft gewehrt und um sich geschlagen. Also wirklich ein Kraftpaket, dieser Typ in dem Moment.
Das hattest du ja auch schon mal geschildert, als die Polizei auf ihn geschossen hat. Also wenn der unter so krassem Adrenalin ist, dann muss der ja unmenschliche Kräfte fast haben. Hattest du
der war regelrecht entfesselt, so kam es mir vor. Ich war inzwischen auch aufgesprungen und dann gab es da diesen einen Moment, in dem ich kurz Blickkontakt mit Marina hatte. Sie war ja nun aus Chris' Umklammerung befreit. Und während auch alle verzweifelt versucht haben, den irgendwie festzuhalten, stand sie da so mitten im Saal, Mutterseelen alleine, völlig lost, voll am Zittern. Ich glaube, sie hat auch geschrien. Und da hat sie kurz zu mir rübergeschaut. Und in dem Moment bin ich dann irgendwie erst so richtig aus meiner Trance aufgewacht. Ich habe dann die Tür zum Gang aufgerissen und habe ihr zugerufen, raus hier, raus. Und dann, ja, Marina, die hat diesen Impuls gebraucht. Sie war ja völlig hilflos. Und sie ist dann wirklich sofort rausgerannt. Ich bin dann erstmal nochmal hinterher. Ich habe dann auch noch gesehen, wie sie den Flur Richtung Ausgang gerannt ist. Also irgendwie mein Gefühl war, sie ist jetzt in Sicherheit, sie ist weg. Und dann habe ich selber erstmal vorm Saal um Hilfe geschrien. Und da ist dann auch, sind direkt auch Justizwachtmeister angerannt gekommen, die da gerade wohl in der Nähe waren und sind in den Gerichtssaal rein. Ich habe dann erstmal noch einen Moment draußen gestanden. Da haben sich inzwischen dann auch Leute aus anderen Büros umliegend oder Verhandlungssälen gesammelt. Es war natürlich zu hören, dass da totaler Tumult und totale Aufregung war. Ich stand dann da mit so ein paar Richterinnen einer Kammer, die ich kannte, habe denen erstmal so grob erzählt, was ich da gerade erlebt habe. Es wusste ja dann niemand, was los ist. Alle wussten nur, hier ist irgendwie gerade irgendwas passiert. Und ich bin dann aber selber wieder kurz in den Saal reingegangen. Irgendwie hatte ich den Impuls, ich wollte sehen, wie da jetzt so der Stand ist. Und ich bin dann halt durch die hintere Tür reingekommen. Und das Bild, das sich mir da geboten hat, das war schon echt, echt richtig krass. Also 4 oder 5 Männer, die hingen da an Chris, der, ich habe es gerade schon gesagt, wie entfesselt war. Und eine unfassbare Kraft hatte und auch ausgestrahlt hatte, konnte ihn nur mit allergrößter Mühe irgendwie festhalten. Und von seinem Hals herab lief Blut. Ja, und als ich da wieder im Gerichtssaal war und er so um sich schlug und so wahnsinnig martialisch kräftig wirkte, da hat er so einen kurzen Moment zu mir rübergeguckt. Das war ein wirklich durchdringender, eiskalter Blick. Und in dem Moment habe ich richtig Panik bekommen, weil ich dachte, jetzt geht er auf mich los.
Und deine Angst, Elke, Chris könnte nun auf dich losgehen, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Also er hat ja gesehen, dass du wenige Minuten zuvor seine Ex-Freundin mitbefreit hast.
Ja, genau. Ich habe da wirklich Angst bekommen und ich bin dann auch sofort wieder aus dem Saal rausgegangen, weil ich wollte dann nicht drin bleiben. Ich habe mich dann draußen in die Menge davor gestellt. Irgendwann war es dann so, dass die Situation im Saal oft mal wieder unter Kontrolle war. Inzwischen war auch ein Notarzt gekommen, das meine ich noch zu erinnern, dass da Sanitäter und Notärzte reingegangen sind. Chris hat ja stark am Hals geblutet und er wurde dann wieder ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Ich nehme an, dass er da erstmal wegen dieser Verletzung auf die Krankenstation gekommen ist.
Wieso eigentlich Blut? Also du hast gesagt, er hat am Hals geblutet. Wo kam das her?
Ja, das war in dem Moment noch völlig unklar. Später kam dann raus, er hatte eine Rasierklinge dabei, versteckt. Die hatte er reingeschmuggelt aus der Untersuchungshaftanstalt, um Marina zu töten. Als sie dann befreit war und alle da an ihm hingen, da hat er offenbar versucht, sich selbst die Halsschlagader aufzuschneiden.
Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich bin jetzt nicht oft in dem Saal, aber ich bin auch mal in so einem Strafjustizgebäude gewesen. Die haben mich total durchleuchtet, ich musste alle Taschen auf, überall haben sie mir reingeguckt. Und der kommt aus der Untersuchungshaft, da fragt sie doch, hat der die Rasierklinge schon in der Untersuchungshaft und wird der nicht untersucht, bevor der in so einen Saal kommt?
Doch, mehrfach sogar. Also er war damals in der Justizvollzugsanstalt Billwerder untergebracht, da in der Untersuchungshaftsabteilung, die es da gibt. Und er war von da dann morgens erst in die UHA in der Holzenglassie gebracht worden. Das ist direkt neben dem Strafjustizgebäude. Und dann eben zu seinem Prozess ins Strafjustizgebäude. Und es gab da mehrere Stationen. Er hätte eigentlich schon, als er in den Gefangenentransporter in Billwerder gestiegen ist, das erste Mal kontrolliert werden müssen. Und das zweite Mal dann in der Untersuchungshaftanstalt in der Holzenglassie. Ich kann es dir nicht sagen, wie es ihm gelungen ist, aber es ist ihm gelungen. Er hat diese Rasierklinge reingeschmuggelt. Er hatte die auf eine Zahnbürste gesteckt und das dann irgendwie versteckt.
Weil ja alle Angeklagten im Gericht Zahnbürsten bei sich haben, deshalb so wahnsinnig unauffällig sind.
Na, ich stand dann jedenfalls noch lange vor dem Saal und habe mich da mit allen möglichen Leuten darüber unterhalten oder darüber gesprochen, was da gerade passiert ist. Auch mit diesen Männern übrigens, die da im Saal ja auch mit drin saßen, von denen ich dann da vor dem Saal erfahren habe, dass sie die Brüder von Chris waren. Ich habe sie da dann auch sogar noch gefragt, ob sie sich hätten vorstellen können, dass Chris sowas tun würde. Und einer von ihnen hat dann mit wirklich völlig abfälligem Blick geantwortet, so als wenn die Antwort völlig klar sei, ich kenne doch meinen Bruder. Irgendwann habe ich mich dann entschieden zu gehen. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass dann niemand nach meinem Namen gefragt hat. Ich war ja immerhin Augenzeugin. Ich habe da noch kurz überlegt, ob ich mich selbst vielleicht nochmal bei den Justizbeamten melden soll und meine Personalien dalassen soll. Aber ich habe es dann doch nicht mehr gemacht, weil ich da ehrlicherweise auch irgendwann echt nur noch weg wollte. Ich wollte da wirklich weg. Und irgendwie habe ich dann gedacht, naja, die Justizwachtmeister da, die kennen mich alle. Und wenn mich da jemand kontaktieren will als Zeugin, dann finden die meine Personalien schon raus. Vor dem Gerichtsgebäude gab es dann noch eine wirklich ganz interessante Szene. Also man muss da vor dem Gebäude so ein paar Stufen runtergehen, um auf die Straße zu kommen. Und als ich da gerade die Treppe runterkam, da stand unten ein Anwalt, der da mit im Saal gewesen war. Und er wurde gerade von einem Fernsehteam interviewt. Und gerade als ich an ihm vorbeiging, da beschrieb er den Moment, als Chris Marina vom Stuhl hochgezogen hat. Und der Anwalt, der sagte, er, also Chris, hat beide Hände wie einen Schraubstock um Marinas Hals gelegt und sie gewürgt. Und ich dachte, hä? Nee, so war das nicht. Er hat sie mit dem rechten Arm um den Hals hochgezogen, im Schwitzkasten sozusagen. Seine linke, die hing doch runter. Also wahrscheinlich hat er in dem Moment gerade versucht, die Rasierklinge rauszuziehen. Aber das Interessante daran war, in dem Moment dachte ich noch, dass es falsch ist, was der Anwalt sagt. Aber alleine dadurch, dass er es so ausgesprochen hat, ist in meinem Kopf natürlich ein Bild entstanden. Und dieses Bild, das hat sich irgendwie mit meinem eigenen Bild von dieser Szene komplett überlappt. Und ab dem Moment hätte ich nicht mehr ganz sicher sagen können, dass es wirklich so war, wie ich es gesehen habe.
Das ist schon wirklich verrückt, aber ich glaube, das ist bei ganz häufig bei ZeugInnen-Aussagen genau das Problem, dass ganz schnell sich das vermischt, was man selber erinnert, mit Erzählungen oder Gelesenem. Also das, glaube ich, ist gar nicht so selten. Mich überrascht jetzt auch, dass das so schnell geht, weil da waren ja nur Minuten zwischen. Aber ich glaube, dass dieses psychologische Phänomen, was da passiert, ist, glaube ich, ziemlich normal und ziemlich typisch. Aber sag mir, Elke, du bist jetzt gedanklich schon aus dem Gericht draußen. Ich bin da noch mittendrin. Bei mir geht das noch gar nicht so schnell. Ich kann überhaupt gar nicht glauben, was da passiert ist. Also die wussten doch alle, auf was für ein Typ sich da einlassen. Also diese arme Marina, was für eine Zumutung. Sie hatte doch von vornherein schon so wahnsinnige Angst, nimmt sich einen großen Typ mit, damit das irgendwie gut über die Bühne geht. Und dann passt da niemand auf sie auf. Das macht mich so ein bisschen sprachlos und auch ehrlich gesagt ein bisschen wütend. War denn da gar niemand, der sie bewacht hat? Ein Mann, der wegen Mordes vorbestraft war, der Marina auf offener Straße attackiert und sie danach sogar noch aus dem Gefängnis heraus bedroht hat. Da müssten doch wahnsinnige Sicherheitsstufen im Gericht geherrscht haben.
Also ich denke auch, dass da wirklich richtig viel schiefgelaufen ist, ja. Nicht nur diese übersehene Rasierklinge, sondern auch eine komplette Fehleinschätzung dieser Situation im Gericht und der Gefährlichkeit dieses Angeklagten. Ich glaube, wenn Chris in diesem Prozess wegen Mordes angeklagt gewesen wäre, ne, dann wäre die Situation sicher eine andere gewesen. Also da sind eigentlich immer zwei Justizbedienstete mit dabei, also schon zwei aus der Untersuchungshaft, die ihn hochbringen in den Saal und dann während des Prozesses auch mit dabei sind. Ich kann mir das nur so erklären, dass man in der Vorbereitung dieses Prozesses diese Vorgeschichte irgendwie übersehen oder zumindest nicht bedacht hat, dass er ja schon mal jemanden umgebracht, also jemanden getötet hatte. Und das war ja sogar auch ein Tötungsdelikt nach einer Trennung, also eine wirkliche Parallele noch zu diesem Fall jetzt hier. Hier aber saß nur eine einzige Beamtin aus der Untersuchungshaftanstalt mit im Saal, eine einzige Frau, klein, zierlich, komplett überfordert in der Situation.
Aber sag mal, Elke, so ganz generell für die Sicherheit im Saal, wer ist denn da eigentlich verantwortlich? Das wird ja irgendwie geregelt sein.
Also das Hausrecht da im Saal, das hat der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin. Hier war es ein Mann. Er muss die Gefahr vorher einschätzen und gegebenenfalls weitere Sicherheitsvorkehrungen anordnen. Und hier, wie gesagt, ich glaube, es war eine komplette Fehleinschätzung. Also mir kommt es so vor, als wenn er nur die aktuelle Anklage gesehen hat und die war ja nur in Anführungszeichen Körperverletzung und die erste Instanz war ja auch nur Amtsgericht, nicht Landgericht, also das Ganze nicht ganz so hochgehängt. Ich glaube, er hat es einfach komplett falsch eingeschätzt. Und als Chris dann Marina angegriffen hat, da saß dieser Vorsitzende selbst auch einfach nur oben auf seiner Richterbank und hat sich alles von oben herab angeschaut. Also er hat jetzt auch nicht zu denen gehört, die aufgesprungen sind und geholfen haben. Ist jetzt auch nicht originär seine Aufgabe, aber ich fand ihn da schon relativ kühl.
Also für mich bleibt es trotzdem ein bisschen komisch, zumal man ja bedenken muss, dass Marina jetzt nicht irgendeine Zeugin, sondern tatsächlich das Opfer dieser Tat war. Ich finde das schon eine hohe Erwartung, dass sie überhaupt ins Gericht kommt, dass sie sich überhaupt dem Ganzen aussetzt. Muss sie das denn eigentlich? Also hat sie nicht auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte mich nicht vor meinen Peiniger stellen und aussagen?
Du musst schon kommen. Also als Opfer bist du für das Gericht eine Zeugin und wenn du als Zeugin vorgeladen wirst, dann bist du auch verpflichtet zu kommen. Es gibt wohl eine Zeugenbetreuung im Gericht, also Leute, zu denen du vorher kommen kannst, bevor es für dich konkret losgeht, in so ein spezielles Zeugenbetreuungszimmer und die dich dann auch begleiten in dem Prozess und auch die ganze Zeit da bei dir bleiben, wenn du aussagst. Da musst du dich aber vorher drum kümmern und dich anmelden und das hatte Marina offenbar nicht gemacht.
Also sie hätte jetzt nicht darauf bestehen können, dass sie sagt, ja okay, ich sage aus, aber nur in Abwesenheit von Chris.
Es gibt die Möglichkeit bei sehr schweren Taten, vor allem bei Sexualstraftaten erlebe ich das oft, dass das Opfer in einem anderen Raum vor einer Kamera vernommen wird. Also dass es gar nicht dann in den Gerichtssaal muss und dem Peiniger direkt gegenüber sitzen muss. Das ist aber auch nur eine große Ausnahme und in dem Fall wurde die nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob da gar nicht nachgefragt wurde oder ob das aus irgendwelchen Gründen nicht gebilligt wurde.
Ecke, sag doch noch mal ein paar Worte ganz grundsätzlich zur Rolle des Opfers im Strafprozess. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon ein bisschen was getan.
Ja, durchaus. Also früher war es so, dass das Opfer ein reines Beweismittel war, wie es juristisch heißt, mehr nicht. Das klingt zynisch, aber es war genauso. Wir haben ja ein Schuldstrafrecht, das heißt, die Schuld des Angeklagten, die muss im Prozess ermittelt werden und deswegen steht er im Fokus des Verfahrens, ist dafür ja auch mit vielen Rechten ausgestattet. Inzwischen gab es aber durchaus mehrere Reformen, durch die die Rolle des Opfers auch gestärkt wurde. Also heute hat ein Opfer auch durchaus eigene Rechte, zum Beispiel das Recht, dass eine Vertrauensperson mit zur Aussage kommt oder ein Anwalt oder eine Anwältin oder das Recht darauf zu erfahren, auch wie ein Prozess dann letztendlich ausgegangen ist. Vor allem kann ein Opfer bei schweren Verbrechen selbst Nebenklägerin oder Nebenkläger im Prozess werden. Das heißt, du trittst dann als eigene Prozesspartei dem Verfahren bei und bekommst dann dadurch auch eigene Rechte. Also dein Anwalt oder deine Anwältin, die kann dann eigene Anträge stellen und am Ende eines Prozesses auch plädieren, sprich auch eine Strafe für den Angeklagten fordern. Also man kann sagen, da hat sie schon viel getan, aber der Grundsatz, der ist schon immer noch der gleiche. Im Zentrum des Prozesses steht der oder die Angeklagte und nicht das Opfer. Es geht um Schuld und um die dann rauszufinden, bist du als Opfer für das Gericht eben in erster Linie Zeugin, also Beweismittel. Und es gibt auch immer noch viele Juristinnen und Juristen, kann ich schon sagen, die die Rolle des Opfers in der Verhandlung darauf auch wirklich so weit verengen, dass sie eigentlich komplett ausblenden, wie schwierig es für ein Opfer vor Gericht ist. Natürlich, also die Verhandlung, die darf nicht vom Leid des Opfers überlagert werden. Das darf nicht der Maßstab sein. Der Maßstab dessen, was am Ende rauskommt, ist immer die Schuld des Täters, des Angeklagten und nicht das Leid des Opfers. Das spielt dann nur bei der Strafe mit rein. Aber manchmal ist es eben so, dass es auch das Gegenextrem gibt. Also, dass das Leid dann gar nicht mehr wahrgenommen wird. Das habe ich öfters schon erlebt. Ich hatte da einen Fall zum Beispiel mal, der ist auch schon so ein paar Jahre her. Bei dem habe ich es kaum ausgehalten, hinten still sitzen zu bleiben. Also, ich hätte mich da am liebsten eingemischt, dazwischen gerufen, was ich natürlich nicht darf und auch niemals tue. Aber es war da wirklich mein Impuls. Ich wäre fast rausgerannt, weil ich es nicht ausgehalten habe.
Erzähl mal den Fall.
Ja, das war der Fall eines versuchten Femizides. Also ein Mann hatte versucht, seine Frau, nachdem sie sich getrennt hatte, zu töten. Es war so, dass er sie an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht hat. Das war in einer Bäckerei in Lurup, das ist so im Westen von Hamburg. Und da hatte er dann ihr erst kochendes Wasser übergegossen und sie dann mit dem Messer niedergestochen. Also diese Frau, die war wirklich schwer traumatisiert, die hat das nur knapp überlebt. Als sie dann im Gericht als Zeugin ausgesagt hat, da war sie auch Nebenklägerin und hatte eine Anwältin mit dabei. Am ersten Tag ihrer Vernehmung ist das Gericht aber noch nicht fertig geworden mit ihrer Vernehmung. Deswegen sollte sie noch ein zweites Mal kommen. Und es wurde dann halt darüber gesprochen, wann das möglich wäre, an welchem Termin sie nochmal geladen wird. Und bei mehreren Terminen, die da im Raum standen, war es aber so, dass ihre Anwältin keine Zeit hatte. Und da hat dann der Anwalt des Ehemannes, also des Täters, dann von ihr verlangt, dass sie dann eben alleine kommen soll, ohne die Anwältin.
Meinst du nicht ernst?
Doch. Und sie hat dann immer wieder gesagt, nein, das möchte ich nicht, das schaffe ich nicht, ich komme nur mit meiner Anwältin. Und dieser Anwalt des Ehemanns, der hat aber dann total darauf bestanden und sie in wirklich richtig scharfem und immer schärferem Ton angemacht, immer so im Sinne von, stell dich nicht so an, du hast hier gar nichts zu bestimmen. Und das Ganze endete dann darin, dass sie dann da wirklich laut schluchzend saß und immer wieder rief, aber ich bin noch das Opfer, ich bin noch das Opfer. Und Anna, du wirst meinen Impuls verstehen, ich habe es kaum ausgehalten.
Ja, was ich mich gerade frage, dass der Anwalt das gerne möchte, dass der das für eine gute Idee hält, das kann ich ja noch verstehen. Aber ist da nicht einer in der Kammer, der sagt, nee, warte mal, so machen wir es mal nicht. Also springt da nicht einer auf und steht dir bei und sagt, nee, jetzt mal, selbstverständlich kommt diese Frau nur mit ihrer Anwältin, so geht's mal nicht, es ist Opfer und das wird dir in so einer Situation mal geschützt?
Ich finde, es hätte laufen müssen, ja. Aber so ist es nicht gelaufen. Der vorsitzende Richter, meiner Wahrnehmung, hätte er die Frau schützen müssen. Genau wie du es gerade gesagt hast, Anna, er hätte diesen Anwalt stoppen und vor allem der Frau zeigen müssen, dass er anerkennt, wer sie ist und wie es ihr geht, nachdem was sie erlebt hat. Und dass sie natürlich nicht alleine zu kommen braucht. Aber stattdessen hat er sie sogar noch mitgedrängt, sich auf einen Termin auch ohne ihre Anwältin einzulassen. Also ich fand den Richter, ich sag's es mal so direkt, in dem Moment wirklich erbärmlich unfähig. Und sehr unempathisch und kein Empfinden für die Situation. Für mich kann ich jedenfalls sagen, durch diese Erfahrung, dieses Falls und vor allem aber natürlich auch durch den Mordversuch an Marina, den ich da ja nun sehr hautnah miterlebt habe, hat sich mein Blick auf diese Opferzeugen echt richtig verändert. Ich habe heute einen riesen Respekt vor ihnen. Was für eine unfassbare psychische Belastung. Du musst dem eigenen Peiniger gegenüber sitzen, nur wenige Meter von ihm entfernt, spürst seinen Blick im Nacken, was für eine Leistung. Und dann kommt er noch dazu, du sollst ihn in seiner Anwesenheit dann ja auch noch belasten, also erzählen, was er dir angetan hat. Da kommt ja sicher noch die Angst dazu, dass er sich später an dir rächen könnte. Also ich habe davor wirklich allerhöchsten Respekt und ich versuche jetzt immer, das ist bestimmt ein bisschen unbeholfen, aber ich mache es trotzdem, so, wenn ich auf der Zuschauerbank sitze und vor mir sitzt dann irgendwie so eine Opferzeugin, sie dann so ganz ermutigend anzulächeln und irgendwie so zu signalisieren, hier, ich beobachte dich nicht nur, sondern ich bin irgendwie auf deiner Seite, ich unterstütze dich so ein bisschen.
Zurück zum Fall von Marina. Du bist also dann raus aus dem Gericht, am Anwalt vorbei, irgendwie vermutlich zurück nach Hause. Aber zu Ende ist dein Psychostress damit ja noch lange nicht, ganz im Gegenteil. Du kriegst dann nochmal Post vom Landeskriminalamt. Du musstest im Präsidium aussagen. Hat dich also doch jemand als Zeugin erkannt und erinnert und dann auch deine Adresse rausgefunden.
Ja, so war es, genau. Ich musste dann ins Polizeipräsidium kommen. Das war ein paar Tage später. Da wurde ich von zwei ganz jungen Frauen vernommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, aber ich kann sagen, es hat mir wirklich gut getan. Die beiden waren sehr behutsam und sehr einfühlsam. Ich stand da noch wirklich unter Schock. Und das, obwohl mir selber ja gar nichts passiert war. Ich war ja einfach nur die Beobachterin, aber dennoch. Und ich habe dann da bei dieser Vernehmung auch am eigenen Leib mal erfahren, wie wirklich schwierig es ist, sich im Nachhinein noch an Details zu erinnern. Also so ganz sicher geglaubte Bilder im Kopf, die verändern sich einfach mit der Zeit, ne? Oder auch durch anderes, was man über den Fall dann vielleicht noch hört oder liest oder so. Das vermischt sich alles einfach mit dem eigenen Bild, was du im Kopf hast. Im Präsidium hatte ich zum Beispiel noch ganz deutlich eigentlich diese Szene vor Augen, wie ich dann vor dem Saal, nachdem alles dann passiert war, mit den Brüdern von Chris zusammengestanden habe. Und ich habe dann auch genau noch erzählt, wie das Gespräch abgelaufen ist und wo ich wie mit Blickrichtung gestanden habe und wann wer was gesagt hat. Und dann hat mich eine dieser Polizistinnen gefragt, welche Farbe der Pullover des einen Bruders hatte. Und ich hatte das Bild vor mir und trotzdem keine Ahnung. Ich konnte nicht sagen, was der anhatte, obwohl ich es irgendwie vor mir gesehen habe. Ich wusste diese Farbe einfach nicht. Oder diese andere Szene, die wir vorhin schon hatten, was der Anwalt da vor dem Gericht gesagt hat, dass Chris beide Hände wie einen Schraubstock um Marinas Hals gelegt habe. Ich habe es wirklich anders vor mir gesehen, aber ich konnte in dem Moment nicht beschwören, dass ich recht habe und nicht er. Es heißt immer, Zeuginnen und Zeugen seien die schlechtesten Beweismittel und ja, jetzt weiß ich warum.
Wird dann auf einmal alles doch nur schwarz-weiß. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil du ja immer, wenn du uns hier erzählst, dann erinnerst du dich an die Brillengestelle und ob die Blumen auf dem Kleid rot oder blau waren. Also da kommst du ja immer mit sehr, sehr vielen Details um die Ecke. Und jetzt hast du die Farbe des Pullovers nicht mehr im Kopf.
Ja, aber wenn ich nur so als Zuschauerin im Gericht bin, dann schreibe ich mir diese Details alle auf, weil ich ja weiß, dass ich sie später hier im Podcast erzählen will. Und vor allem bin ich da ja auch emotional gar nicht involviert. Du hast ja sowieso immer, egal wo du bist, immer irgendwie einen selektiven Blick, aber in so einem Schockmoment irgendwie noch mal mehr. Also bei dir verfangen sich in deinem Gedächtnis manche Details und andere nimmst du einfach gar nicht wahr. Ich habe dann, nachdem das alles vorbei war, noch meine Vernehmung vom LKA vorbei war, dann erstmal alles erfolgreich verdrängt. Also die Geschichte war für mich dann wirklich erstmal in irgendeine Schublade gepackt und weg. Bis dann aber eines Tages tatsächlich eine Ladung des Gerichts kam. Chris, der sollte jetzt wegen versuchten Mordes an Marina in dem Saal 183 der Prozess gemacht werden und ich sollte da als Zeugin aussagen. Und da, als ich dann diese Ladung des Gerichts in den Händen hielt, das war ja Monate später, ne, und es war alles wirklich schlagartig wieder da. So die Bilder von Marina im Saal, meine eigene Panik, als ich Blickkontakt mit Chris hatte. Und ich hatte sofort echt ein wirklich richtig mulmiges Gefühl. Ich habe dann da auf der Ladung ja auch gesehen, in welchen Saal ich kommen sollte. Kannte ich natürlich. Das war jetzt nicht der 237. Das ist ja ein sehr großer Saal. Da ist zumindest ein ziemlich großer Abstand zwischen den Angeklagten und den Zeugen und Zeuginnen. Also du hast da so eine gewisse Distanz. Aber ich sollte da in den 139 kommen im Erdgeschoss. Der ist eher klein und vor allem ist ja so ganz schmal. Und da ist es so, dass du als Zeugin wirklich kaum einen Meter vom Angeklagten entfernt sitzt, so direkt vor ihm im Grunde. Und ja, ich habe mir dann da so bildlich vorgestellt, ne, wie ich dann direkt vor Chris sitze, er mich anstarrt und ich dann dabei erzählen soll, wie ich dabei geholfen habe, die Frau zu befreien, die er umbringen wollte. Und die Geschichte, die war total präsent und ich hatte echt richtig Schiss. Ich habe dann so ein paar Tage wirklich schlecht geschlafen, weil ich mir ständig vorgestellt habe, wie ich da in diesem kleinen Gerichtssaal vor diesem wahnsinnig kraftvollen, aggressiven Mann sitzen muss.
Verstehe ich voll. Und wir wissen ja auch, dass Chris jetzt eher so der nachtragende Typ war. Also, dass du da Befürchtungen hast, kann ich voll verstehen. Aber dann nahm die Geschichte noch eine ganz andere Wendung.
Ja, Chris, der hat sich nämlich eine Woche vor der Verhandlung in seiner Zelle das Leben genommen. Ich habe das gehört, da gleich am gleichen Tag. Und dann habe ich mich tatsächlich kurz dabei ertappt, dass ich mich über seinen Tod ein bisschen gefreut habe. Ich war in dem Moment wirklich so erleichtert, dass mir diese Situation im Gericht als Zeugin erspart geblieben ist. Kurz danach bekam ich dann wieder Post vom Gericht, meine Abladung als Zeugin. Und da stand dann ganz nüchtern drin: Grund, Doppelpunkt, Tod des Angeklagten.
Das ist schon verrückt. Also dieser Fall liegt ja nun wirklich einige Jahre zurück und man merkt trotzdem, Elke, dass er dich bis heute jedes Mal wieder wahnsinnig bewegt. Hat sich seitdem eigentlich für dich was verändert, wenn du ins Gericht gehst? Also mit Blick auf deine Arbeit? Hast du jetzt manchmal Angst oder Sorge?
Also manchmal habe ich schon ein mulmiges Gefühl, ja. Wobei ich sagen kann, dass ich vor den Angeklagten eigentlich keine Angst habe. Die sind ja meistens doch ganz gut bewacht, wenn sie wegen Gewalttaten angeklagt sind. Das war da bei der Geschichte von Chris, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, ein fataler Fehler. In der Regel kann man sagen, die sind schon bewacht. Ich habe dagegen eher vor Zuschauern Angst. Oft ist es nämlich so, dass ich da zwischen Angehörigen und Freunden der Angeklagten sitzen muss. Oft sind das so ganz breitbeinig da sitzende Typen, die selbst im Gericht irgendwie Macht demonstrieren wollen und sich aufführen, als wenn sie da zu bestimmen hätten, wie es läuft. Und da fühle ich mich schon echt wirklich unwohl und ich werde auch immer wieder angemacht. Also als Journalistin bin ich für die irgendwie Gegenseite. Früher, muss ich sagen, war ich dieser Situation nicht so oft ausgesetzt. Wir JournalistInnen durften uns früher meistens vorne mit in den Saal setzen, also in dem Verhandlungsbereich. Das ist jetzt aber nicht mehr so, warum auch immer. Und jetzt so Schulter an Schulter mit den Buddies der Angeklagten zu sitzen, das ist echt keine gute Entwicklung. Da habe ich schon durchaus manchmal Angst.
Und bevor euch Elke gleich erzählt, worum es bei uns in der nächsten Folge geht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hat Zuwachs bekommen und der heißt 11KM Stories. Ein Storytelling-Podcast, bei dem ihr die Autoren über mehrere Folgen bei wirklich herausragenden Recherchen begleitet. Los geht's mit Lobbymachenschaften rund um PFAS. Das sind Chemikalien mit ziemlich praktischen Eigenschaften. Sie sind unter anderem wasser- und schmutzabweisend, werden für Outdoor-Jacken oder Pfannen benutzt, hat jeder im Schrank, ich schwör's euch. Einige PFAS können aber krebserregend sein und gelangen durch Abwasser von Chemiefirmen in die Umwelt, ins Grundwasser und letztlich auch in unseren Körper. Der Journalist Johannes Edelhoff und die Journalistin Katharina Fehlke wollen wissen, Warum ist das überhaupt erlaubt? Bei ihrer Recherche sind sie auf eine mächtige Chemielobby gestoßen, die ordentlich Einfluss ausübt, bis ins Kanzleramt. Die Story Das Gift in dir, die hört ihr jetzt im Feed von 11KM Stories, in der ARD Audiothek und auch überall, wo es Podcasts gibt. Und Elke, worüber sprechen wir in 2 Wochen?
Wir sprechen über den wirklich tragischen Fall eines kleinen Jungen, der an der Kasse eines Supermarktes einen tödlichen Stromschlag bekommt. Wer trägt dafür die Verantwortung? Und was können Gerichte mit Blick auf die Angehörigen des Opfers in Sachen Trauerbewältigung und Beistand leisten? Diese Fragen beantworten wir euch in 2 Wochen.
Und nicht vergessen, den Podcast am besten direkt hier abonnieren in der ARD Audiothek. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.